Das Weltwirtschaftsforum in Davos steht ja bevor, jetzt im Moment. Und zu diesem Anlass hat Oxfam einen Bericht veröffentlicht, der die soziale Ungleichheit weltweit in einem griffigen Beispiel darlegt. Also demnach sollen die 8 reichsten Menschen der Welt mehr Geld besitzen als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Heißt es sozusagen, dass die Schere zwischen Reich und Arm noch nie so weit auseinander ging wie jetzt?
Zumindest haben wir ein Ausmaß sozialer Ungleichheit erreicht, das dramatisch ist. Demnach haben 8 Superreiche genauso viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das sind 3,6 Milliarden Menschen. Man muss sich das so vorstellen, 8 Menschen, so viele Menschen wie in eine Stretch-Limousine passen, haben genauso viel Vermögen, ja, wie ganze Kontinente. Und das ist aus unserer Sicht ökonomisch unsinnig. Es behindert die Armutsbekämpfung. Es birgt erheblichen sozialen Sprengstoff, bereitet den Nährboden für populistische Bewegungen und ist letztendlich damit auch eine Gefahr für die Demokratie.
Jetzt gab es ja so ein bisschen Kritik an den Erhebungsmethoden für dieses Gleichnis, sage ich jetzt mal. Die Kritik bezog sich auf die Quellen dieser Berechnung, für die dieser Vermögensbericht der Bank Credit Suisse herangezogen wurde, in dem zum Beispiel jetzt amerikanische Studierende zu den ärmsten 50% gezählt wurden, weil sie Studienkredite abzahlen müssen. Wenn man jetzt bedenkt, dass es zum Beispiel in afrikanischen oder asiatischen Ländern viele Menschen gibt, die überhaupt keinen Kredit bekommen würden und deswegen gar keine Schulden machen können, scheinen ja diese Quellen nicht unbedingt repräsentativ. Stimmt denn dann diese Zahl, also die 8 reichsten Menschen sind reicher als die ärmere Hälfte der Bevölkerung, stimmt denn diese Zahl überhaupt oder ging es Oxfam mehr darum, die wachsende soziale Ungleichheit durch eine plakative Zahl zu veranschaulichen und deren Tragweite damit zu verdeutlichen?
Also erstmal muss man sagen, dass die Zahlen auf den besten verfügbaren Quellen beruhen. Wie gesagt, der Credit Suisse Vermögensbericht, der jedes Jahr veröffentlicht wird, ist aus unserer Sicht die valideste Quelle, um das Weltvermögen einzuschätzen. Und die Forbes-Liste setzen wir dazu in Beziehung. Die Forbes-Liste ist etwas, auf das sich auch Credit Suisse beruft und anhand der Forbes-Liste kann man das Vermögen der Superreichen bestimmen. Das Beispiel mit den Studenten, die möglicherweise in der Statistik sind, es stimmt. Es ist nur so, dass das statistisch vernachlässigbar ist. Wenn man sich anschaut, wer in der unteren Hälfte der Weltbevölkerung vertreten ist, dann sind das zumeist Menschen, die tatsächlich sehr arm sind. 90% der Menschen kommen aus Schwellen- und Entwicklungsländern. Das heißt, letztendlich ist das eine statistische Frage und es ändert sich an der Grundaussage nichts. Es ist tatsächlich richtig, dass es uns in erster Linie aber gar nicht so sehr darum geht, ob es 8 Leute sind oder mehr Leute sind. Es geht für uns darum, dass die Grundaussage in die Öffentlichkeit kommt. Die Grundaussage nämlich ist, dass soziale Ungleichheit ein Problem ist, dass wir eine starke Vermögenskonzentration an der Spitze der Gesellschaft haben und wir dringend dafür sorgen müssen, dass sich das ändert und wir Maßnahmen einleiten, um soziale Ungleichheit zu bekämpfen.
Sie haben es gerade schon erwähnt, dass zum Beispiel soziale Ungleichheit auch ein Auslöser für Populismus sein kann, mit dem wir wirklich zu kämpfen haben in verschiedenen Ländern jetzt. Vielleicht kann man es nochmal zusammenfassen. Warum muss unbedingt was gegen die soziale Ungleichheit getan werden? Welche Konsequenzen hat es, wenn diese Schere Arm und Reich noch weiter auseinandergeht?
Naja, ich glaube, wenn sich zu viele Menschen abgehängt fühlen oder wenn sie auch nicht sehen, dass sie, dass die Aufstiegschancen groß sind. Zum Beispiel haben wir in Deutschland die Situation, dass die Mobilität, also die Möglichkeit, wirklich aus Armut aufzusteigen, nicht so groß sind und weiter abgenommen haben. Dass wir dann natürlich ein Problem bekommen mit dem Glauben an das System, mit dem Glauben an Chancengleichheit. Und das führt natürlich letztendlich dazu, dass nach Alternativen gesucht wird. Und hier muss man eben klar machen, Alternativen müssen sehen, dass sie solidarisch sind, dass wir eine solidarische Gesellschaft schaffen und Maßnahmen hinsichtlich einer solidarischen Gesellschaft schaffen, dass wir Menschen nicht gegeneinander ausspielen und vor allen Dingen nicht, dass wir Sündenböcke suchen.
Was muss denn jetzt getan werden? Was erwartest du zum Beispiel vom Weltwirtschaftsforum in Davos?
Naja, wir wollen eine gerechte Welt ohne Armut. Und eine gerechte Welt ohne Armut ist ohne die Bekämpfung von sozialer Ungleichheit undenkbar. Das heißt, wir müssen soziale Ungleichheit bekämpfen. Ich denke, das haben viele eingesehen. Zum Beispiel hat Barack Obama in einer seiner letzten Reden gesagt, eine Welt, in der nur 1% der Weltbevölkerung mehr besitzt als die restlichen 99%, kann niemals stabil sein. Das ist absolut richtig. Das heißt, die Erkenntnis, dass soziale Ungleichheit ein Riesenproblem ist, das kommt eigentlich mittlerweile überall an. Und darüber wird ja mittlerweile auch in Davos diskutiert. Nur Reden allein hilft natürlich nicht. Und insofern ist die Politik gefragt zu handeln. Das heißt, wir brauchen ganz konkret politische Maßnahmen, um soziale Ungleichheit einzudämmen. Wir setzen uns speziell dafür ein, dass es mehr Steuergerechtigkeit gibt. Dass also Konzerne, Vermögende mehr zum Allgemeinwohl beitragen, dass sie ihrer sozialen Verantwortung nachkommen, dass wir zum Beispiel angemessene Steuerbeiträge von Konzernen haben, dass Konzerne nicht ihre Steuern runterrechnen können, ihre Gewinne, meistens legal, in Steueroasen weiterhin verschieben können und so letztendlich sich um ihren gerechten Beitrag ums Allgemeinwohl drücken. Das heißt, wir brauchen eine faire Besteuerung von Konzernen. Wir müssen sehen, dass wir Steueroasen austrocknen, damit diese Gewinnverschiebungsmöglichkeiten so nicht mehr gegeben sind. Und wir brauchen vor allen Dingen auch Transparenz. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger haben auch ein Recht zu erfahren, wie viel Gewinn Konzerne in bestimmten Ländern erzielen, welche Steuern sie darauf zahlen und ob sie somit einen fairen Beitrag zur Finanzierung von Gesundheit, Bildung und sozialer Sicherung leisten. Denn genau das sind ja die Bereiche, in die wir investieren müssen, wenn wir soziale Ungleichheit bekämpfen wollen.
Gibt es denn für Davos jetzt eigentlich schon so eine Art Agenda an Maßnahmen, die umgesetzt werden sollten? Oder wie sieht es da aus?
So viele Maßnahmen gibt es eben noch nicht. Also was die Lösungen angeht, da kann man sagen, dass die internationale Politik sich zum Ziel gesetzt hat, die Steuerpolitik zu verändern. Das ist schon mal ein guter Schritt. Es gibt ja erste Schritte. Zum Beispiel hätte man sich vor vielen Jahren nicht vorstellen können, dass das Schweizer Bankgeheimnis irgendwann mal fällt. Und dass es so jetzt schwieriger ist, eben Gelder unversteuert in die Schweiz zu schaffen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Reicht aber nicht aus. Wir haben auch auf G20-Ebene Maßnahmen, wo es darum geht, dass man Gewinne, die Unternehmen in bestimmten Ländern machen, jetzt stärker besteuert. Bloß das reicht eben noch nicht aus. Wir müssen da noch viel weiterkommen. Wir müssen noch viel stärker zum Beispiel daran arbeiten, dass Steueroasen dann tatsächlich auf eine schwarze Liste kommen und sanktioniert werden. Insbesondere auch Länder oder Territorien, die teilweise mit Steuersätzen von 0% für Unternehmen werben. Ohne das wird es nicht gelingen und da braucht die internationale Gemeinschaft einen langen Atem. Und ich denke, sowas muss auch in Davos auf die Agenda.